dem Brauhaus Berg. Thema dort vor allem künstliche Intelligenz. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Der Präsident der Universität Potsdam, Günther, hat die Bedeutung der geplanten Millioneninvestition des Softwareunternehmers Plattner hervorgehoben. Das sei nicht nur wichtig für die Uni Potsdam, sondern für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, sagte Günther im rbb24 Inforadio. Dadurch komme man unter anderem im Bereich künstliche Intelligenz voran. Günther betonte, die Zusammenarbeit mit dem Hasso-Plattner-Institut zeige, wie öffentlich-private Partnerschaften funktionieren können. Die Stiftung des Milliardärs will in den nächsten 10 Jahren auf dem Brauhausberg in Potsdam einen neuen Campus für bis zu 6.000 Studierende entwickeln. Zugleich soll der HPI-Standort in Griebnitzsee erweitert werden. In Berlin wird heute ein Bericht dazu vorgestellt, wie verbreitet Kriminalität im Internet ist. Das Lagebild Cybercrime enthält Zahlen für das vergangene Jahr. Den Bericht präsentieren werden Bundesinnenminister Dobrindt und der Chef des Bundeskriminalamts Münch. Zuletzt haben sich die Sicherheitsbehörden vor allem wegen Angriffen von Hackergruppen etwa aus Russland besorgt geäußert. Zur Cyberkriminalität gehören unter anderem auch Angriffe auf Wirtschaftsunternehmen. Palästinensische Diplomaten fordern angesichts des Krieges im Gazastreifen, dass die Bundesregierung ihre Gangart gegenüber Israel verschärft. Der palästinensische Botschafter in Österreich, Abdel Shafi, sagte im rbb24 Inforadio, Deutschland dürfe keine Waffen mehr an Israel liefern.
Ich glaube, wenn Deutschland weiterhin Waffen an Israel liefert, macht sich Deutschland strafbar. Wir haben keinen Zweifel daran, dass der internationale Gerichtshof entscheiden wird, dass was in Gaza sich abspielt, ist ein Völkermord. Und alle jene Staaten, die Israel weiterhin unterstützen, machen sich strafbar. Und deswegen, es wird Zeit, dass Deutschland diese Politik sich überdenkt.
Der palästinensische Botschafter in Österreich, Salah Abdel Shafi. Bundesaußenminister Wadephul hat zuletzt weitere Genehmigungen für Waffenlieferungen in Frage gestellt. Es werde geprüft, ob Israels Vorgehen im Gazastreifen mit dem humanitären Völkerrecht in Einklang steht. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt heute darüber, ob Banken unzulässige Kontogebühren zurückzahlen müssen. Es geht unter anderem um die Frage, wie lange Kunden Anspruch auf Rückerstattung haben. Anlass ist die Klage der Verbraucherzentralen gegen die Berliner Sparkasse. Dieser Klage haben sich fast 1200 Kunden angeschlossen. Bei der Bank gab es eine Klausel, wonach die Zustimmung zu geänderten Kontogebühren automatisch als erteilt galt, wenn die Kunden nicht innerhalb einer Frist widersprechen. Dass so eine Klausel unwirksam ist, hat der BGH bereits in einem anderen Urteil festgestellt. In Südkorea sind heute etwa 44 Millionen Menschen aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Die Abstimmung soll die monatelange politische Krise in dem ostasiatischen Land beenden. Ende Dezember hatte der damalige Präsident Yoon das Kriegsrecht ausgerufen. Daraufhin wurde er abgesetzt und ist inzwischen wegen Hochverrats angeklagt. Die Neuwahl gilt als Richtungsentscheidung. In den Umfragen führte zuletzt der linksliberale Kandidat Lee mit deutlichem Abstand. Er fordert unter anderem eine Annäherung an China und Nordkorea. Dagegen verlangt der konservative Kandidat Kim einen harten Kurs gegenüber dem kommunistischen Regime im Norden. Auch in der Wirtschaftspolitik liegen die Positionen deutlich auseinander. Ein Erdbeben hat in der Nacht den Südwesten der Türkei erschüttert. Es hatte nach Behördenangaben eine Stärke von 5,8. Eine Jugendliche starb, weil sie eine Panikattacke erlitt. Fast 70 weitere Menschen wurden verletzt, als sie zum Beispiel aus Fenstern sprangen. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben des türkischen Katastrophenschutzes AFAD im Mittelmeer rund 10 Kilometer vor der Stadt Marmaris. Über Schäden an Gebäuden ist noch nichts bekannt. Mula ist eine beliebte Ferienregion. In der Gegend liegt auch der bekannte Ferienort Bodrum. In der Türkei kommt es immer wieder zu Erdbeben. Im April hat ein Erdstoß von 6,2 Istanbul erschüttert. Hier erwarten Fachleute schon lange ein weitaus stärkeres Beben. Vor 2 Jahren ist der Südosten der Türkei durch Erdbeben teils verwüstet worden. Mehr als 50.000 Menschen kamen dabei ums Leben.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken am Nachmittag. Maximal 23 bis 26 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Buch 17 Grad und in Dahlem 15, in Eberswalde 12 und in Fürstenwalde-Spree 17 Grad. Morgen erst freundlich, im Verlauf dann dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, 25 bis 29 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Oschwart. Guten Morgen. Die deutschen Kommunen sind richtig klamm. Knapp 25 Milliarden Euro. Das ist die höchste Verschuldung seit der deutschen Vereinigung. Das sagt das Statistische Bundesamt. Im Koalitionsvertrag wird das Füllhorn für die Kommunen versprochen. 100 Milliarden Euro stellt die Bundesregierung für Infrastrukturprojekte der Länder in Aussicht. Wie viel davon bei den Kommunen ankommt? Naja, heute kann das der Kanzler selbst mit den Kommunalvertretern besprechen. Auf dem Kommunalkongress, der beginnt heute Vormittag in Berlin, Untertitel starke Kommunen möglich machen. André Berghegger ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was Sie dafür vom Kanzler brauchen.
Unser Untertitel hat noch einen weiteren Zusatz. Starke Kommunen möglich machen jetzt. Das Defizit ist im letzten Jahr auf einen historischen Stand angewachsen. Und das macht uns halt große Sorge, weil die Handlungsfähigkeit der Kommunen eben in Gefahr ist. Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist nicht mehr gegeben. Und wir hoffen halt vom Kanzler und wollen dadurch durch unseren Kongress auch beitragen und immer wieder sensibilisieren, dass man die Bedeutung der Kommunen erkennt und dass man die Leistung dort vor Ort würdigt. Weil bei uns haben die Bürgerinnen und Bürger den ersten Kontakt. Und vom Kanzler erwarten wir eben Zuspruch und auch Signale, dass die Handlungsfähigkeit nicht zuletzt durch finanzielle Berücksichtigung der kommunalen Interessen gestärkt wird.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Baustellen und was steht auf Ihrem Wunschzettel?
Also die Einnahmen konnten in letzter Zeit mit den Ausgabesteigerungen überhaupt nicht mehr mithalten. Und wir müssen einfach eine Atempause haben. Wir müssen einen Aufgabenzuwachs, einen Ausgabenzuwachs müssen wir stoppen, damit wir Zeit haben, uns grundlegend zu unterhalten mit den anderen staatlichen Ebenen, mit Bund und Ländern. Welche Ebene macht eigentlich was und das mit welchen finanziellen Mitteln? Weil es nützt am Ende nichts, wenn wir politische Zusagen machen, wenn wir Versprechen nach außen tragen, die wir aber nicht vollständig oder in der gewünschten Form umsetzen können. Und deswegen die Leistungsfähigkeit, die finanzielle Leistungsfähigkeit steht ganz oben. Ein Ausgabenmoratorium, sich zusammensetzen, welche Ebene macht was und dann eben die staatlichen Mittel dementsprechend verteilen. Das wäre die mittelfristige Perspektive. Und kurzfristig? Sie haben es auch angedeutet, unsere Infrastruktur vor Ort bröckelt. Da ist das Sondervermögen Infrastruktur ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen eine Perspektive vor Ort. Wir haben knapp 200 Milliarden Euro an Investitionsstau in den kommunalen Infrastruktureinrichtungen. Und den müssen wir dringend beginnen abzubauen. Das schaffen wir noch nicht aus eigener Kraft. Und wenn wir Personal aufbauen sollen, halten sollen, wenn wir der lokalen Wirtschaft insbesondere eine Perspektive, einen Planungshorizont geben wollen, dann brauchen wir eben diese Signale und demzufolge fordern wir und wünschen wir, dass so viele wie möglich dieser 100 Milliarden Euro auf die kommunale Ebene, dort wo es direkt umgesetzt werden kann, geleitet werden.
Unterm Strich haben Sie das Gefühl, dass diese Bundesregierung grundsätzlich die Probleme erkannt hat und angeht? Also es steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass die Kommunen besser unterstützt werden sollen und dass das Prinzip gelten soll, wer bestellt, der zahlt.
Also noch ist der Koalitionsvertrag wie jeder Koalitionsvertrag Papier. Es kommt am Ende darauf an, wie wird dieses Papier, wie wird diese Vereinbarung umgesetzt. Aber die Ansätze in dem Papier, die stimmen uns vom Grundsatz her sehr zuversichtlich. Die kommunalen Interessen finden mehrfach Erwähnung. Für uns ganz wichtig, das, was Sie angesprochen haben, das Konnexitätsprinzip. Es wurde nicht eingehalten über die letzten Jahre. Und das ist ein Grund dafür, dass die Finanzen sich so dramatisch entwickelt haben, wie wir sie zurzeit vorfinden. Aber wenn klar ist, dass höhere Ebenen eben auch die entsprechenden Mittel bereitstellen, wenn sie politische Aufgaben für uns, für die Kommunen vorgesehen haben, wenn man das einhält, dann ist das schon mal ein weiterer wesentlicher Schritt zur Verbesserung oder zur Stärkung der finanziellen Leistungsfähigkeit. Unterm Strich, der Koalitionsvertrag bietet sehr gute Ansätze, der stimmt uns optimistisch, nur er muss jetzt schnell mit Leben gefüllt werden und deswegen auch unser Titel des Kommunalkongresses in diesem Jahr.
Nun will ja die Bundesregierung auch Unternehmen entlasten. Das nennt sich dann Investitionsbooster. Morgen soll das Thema sein im Kabinett. Die Grünen befürchten, dass dieser Investitionsbooster für die Unternehmen ein Schwimmbadkiller in den Kommunen ist. Haben Sie da recht?
Also man kann jetzt nicht ein Thema herauspicken, und das dann zur Ursache von weiteren machen. Es ist ein Gesamtbild entscheidend. Schauen Sie sich die gesamtwirtschaftliche Lage an. Nichts sorgt für mehr Wohlstand, als wenn die Wirtschaft anspringt, wenn die Wirtschaft floriert, wenn wir Wachstum haben. Das würde sich dann auf alle staatlichen Ebenen auswirken. Und deswegen können wir es nur begrüßen, dass wirtschaftsstärkende Maßnahmen angegangen werden, weil da hinken wir nicht nur europäisch, sondern international hinterher. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ein wichtiges Signal, Maßnahmen für einen wirtschaftlichen Anstieg, für ein Florieren der Wirtschaft in die Wege zu leiten.
Da gehört ja zum Beispiel auch dazu als kleines Zuckerl Bürokratieabbau. Das klingt immer so gut, aber spart das auch Geld?
Das wird sehr viel Geld sparen können, wenn wir es beherzt und klug umsetzen.
Machen Sie es mal konkret.
Nehmen wir einfach zwei Zahlen. Bis 2030 werden auf der kommunalen Ebene ungefähr 230.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen, Stellen unbesetzt bleiben, die wir nicht wieder besetzen können. Und die Digitalisierung würde zum einen Personal sparen können, das wir nicht haben, also die Lücke schließen, und zum anderen würde es günstiger werden. Wir haben das mal an dem Beispiel Wohngeld durchgerechnet. Wenn wir das Wohngeld als eine Materie mal komplett durchdigitalisieren würden, vom Anfang bis zum Ende, würden wir alleine bei einer Leistung von ganz, ganz, ganz vielen 250 Millionen Euro pro Jahr sparen auf der kommunalen Ebene. Und das ist nur ein Beispiel. Nehmen Sie die Kfz-Anmeldung, Ummeldung, Zulassung. Warum können wir das nicht zentralisieren und digitalisieren? Warum kann diese Aufgabe nicht das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg übernehmen? Ich glaube, wir sollten einfach voranmarschieren und Rechtsgebiete, die nicht so verflochten sind, einfach mal herausnehmen, einfach umsetzen, und dann wird man sehen, dass es Personal und Geld sparen wird.
Sagt André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. 12 Monate, so lange wird der neue Job von Annalena Baerbock dauern. Sie wurde gestern mit deutlicher Mehrheit zur Präsidentin der UN-Generalversammlung gewählt. Sie kann viel erreichen für sich und für Deutschland, aber es wird kein leichter Job, kommentiert unser Korrespondent in New York, Martin Ganselmeier.
Das russische Störmanöver ging nach hinten los. Trotz der von Russland beantragten geheimen Wahl ist Annalena Baerbock mit sehr großer Mehrheit zur nächsten Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt worden. Nur 6 andere Länder, vermutlich russlandfreundliche Staaten wie Weißrussland und Serbien, lehnten Baerbock ab. Baerbock kann ihr Amt im September also mit viel Rückenwind antreten. Den braucht sie auch, denn in vielerlei Hinsicht warten enorm schwierige Aufgaben auf sie. Und ihre Amtszeit beträgt nur ein Jahr. Die vielleicht größte Herausforderung: Baerbock muss in ihrem neuen Job viel diplomatisches Geschick beweisen. Als Außenministerin zeigte sie ja gerne mal klare Kante. Im protokollarisch höchsten Amt der UN muss sie die Interessen aller 193 Mitgliedstaaten im Blick haben und Kompromisse schmieden. Gleichzeitig braucht die oft schwerfällige UN-Vollversammlung dringend Reformen. Eigentlich ist die Vollversammlung politisch wichtiger geworden, denn der Weltsicherheitsrat als das mächtigere Gremium hat sich in den vergangenen Jahren durch die ständigen Vetos von Russland und den USA selbst blockiert. Somit wurden die Abstimmungen in der Vollversammlung, obwohl völkerrechtlich nicht bindend, zu einem wichtigen Stimmungsbarometer der Weltöffentlichkeit. Wie viele Länder stehen noch hinter Israel? Wie isoliert ist Russland in der Völkergemeinschaft? Es ist gut, dass Baerbock ihr neues Amt nicht nur als Sitzungspräsidentin versteht, sondern auch Reformen vorantreiben will, um die Vereinten Nationen fit für die Zukunft zu machen. 80 Jahre nach ihrer Gründung steht die Weltorganisation unter großem finanziellen und politischen Druck. In Zeiten autokratischer Großmachtpolitik wird die Charta der Vereinten Nationen immer häufiger mit Füßen getreten. Der US-Präsident hält die UN für eine überflüssige Quasselbude. Durchaus möglich, dass die US-Regierung als Hauptgeldgeber der UN wegfällt. Ein drastisches Sparprogramm mit tausenden Stellenstreichungen, auch das könnte auf Baerbock zukommen. Für Deutschland ist Baerbocks neue Aufgabe in New York dennoch eine große Chance. Wenn sie den Job gut macht, könnte das dazu beitragen, dass Deutschland in den Jahren 2027/28 erneut als nichtständiges Mitglied im Weltsicherheitsrat vertreten ist. Und wenn es Baerbock in ihrer Amtszeit auch noch gelingt, die Vollversammlung in die Suche nach einer Nachfolge für UN-Generalsekretär Guterres einzubinden, dann hätte sie viel erreicht. Für sich aber auch für Deutschland.
Annalena Baerbock wird Präsidentin der UN-Generalversammlung. Ein Kommentar von Martin Ganselmeier aus dem ARD-Studio New York war das.
RBB 24 Inforadio Sport.
Jubiläum für Captain Kimmich. Joshua Kimmich bestreitet morgen Abend im Nations League Halbfinale in München gegen Portugal sein 100. Länderspiel. Lars Becker, das ist eine stolze Marke. Die haben ja nicht viele Nationalspieler erreicht.
Nee, Kimmich wird als 14. Spieler der DFB-Geschichte in den sogenannten 100er-Club eintreten. Wirklich eine stolze Zahl, auf die Kimmich völlig zu Recht auch selbst stolz ist. Debüt am 29. Mai 2016 im EM-Testspiel gegen die Slowakei und dann kaum verletzt, gelegentlich mal geschont, über 9 Jahre quasi immer dabei gewesen.
Ja, tatsächlich bedeutet das schon viel für mich. Ist schon eine große Ehre, so viele Spiele für Deutschland gemacht zu haben. Es zeigt natürlich, dass man die letzten 9 oder 10 Jahre auf einem ganz guten Niveau unterwegs war. War immer da, viele Tiefen und Höhen erlebt. Ich hoffe, dass noch das eine oder andere dazukommt.
Den Rekord hält jedenfalls Lothar Matthäus mit 150 Länderspielen.
Knackt Kimmich noch den Matthäus-Rekord?
Also Matthäus traut Kimmich zu, diesen Rekord zu brechen. Gesundheit vorausgesetzt, bin ich sogar überzeugt, dass Kimmich deutscher Rekordnationalspieler werden wird. An den fußballerischen Fähigkeiten wird es nicht scheitern, am Ehrgeiz erst recht nicht. Kimmich ist jetzt 30, hat noch hoffentlich einige gute Jahre vor sich. Meine Prognose, bis zur WM 2030 schafft er das. Apropos WM, Kimmich wird morgen übrigens das einzige Mitglied in diesem 100er-Club sein, der noch keinen WM-Titel gewonnen hat.
Kimmichs 100. Länderspiel also morgen im Halbfinale der Nations League gegen Portugal. Schauen wir mal auf die. Wie stark sind die Portugiesen?
Ja, etwas zugespitzt formuliert spielt Deutschland morgen gegen Portugal Saint-Germain. Gleich 4 Portugiesen waren am Samstagabend am Champions-League-Triumph von Paris beteiligt. Nicht nur 3, wie ich gestern fälschlicherweise gesagt habe. Die beiden Mittelfeldspieler Vitinha und João Neves sowie Linksverteidiger Nuno Mendes, den hatte ich unterschlagen. Alle 3 in der Startformation. Der 4. Stürmer Gonçalo Gomes ist eingewechselt worden. Das sollte als Ausweis der Qualität Portugals schon reichen. Weitere Profis, die bei europäischen Topclubs spielen, kommen dazu. Hochtalentierte Mannschaft und natürlich der ewige, seit Februar inzwischen 40 Jahre alte Cristiano Ronaldo. Den wird Kimmich übrigens in Sachen Länderspiele definitiv nicht einholen. 219 Einsätze für Portugal und 136 Tore. Beides natürlich Rekordwerte weltweit.
Spielt denn Ronaldo auch noch regelmäßig?
Ja, der Trainer Roberto Martinez setzt weiter auf den Oldie. Das stößt auch auf Kritik. Der Alster und andere prominente Profis wie Bruno Fernandes, Bernardo Silva oder Rafael Leao, die würden Talenten den Platz wegnehmen, heißt es, würden Entwicklung verhindern. Das ist überhaupt eine kuriose Situation rund um die portugiesische Nationalmannschaft. Von 28 Partien hat der Spanier Martinez mit dem Team 20 gewonnen, jeweils 4 verloren und Remis gespielt. 80 Tore dabei erzielt, Bestwerte. Kein Trainer war mit dem Nationalteam so erfolgreich. Auf die Zahlen verweist Martinez auch immer wieder. Das seien die wichtigsten Daten für einen Trainer. Aber die Öffentlichkeit, auch die Medien sehen das alles viel kritischer. Die Spielweise sei bieder, eine taktische Linie würde fehlen. Mit der Mannschaft sei noch viel mehr drin. Morgen Abend können wir es selber überprüfen. Ab 21 Uhr das Ganze auch live und komplett zu hören hier bei uns im RBB 24 Inforadio.
Vielen Dank, Lars Becker. Morgen also, Sie haben es gehört, Halbfinale Deutschland gegen Portugal. Halbfinale der Nations League. Wir schauen aufs Wetter. Heute in Berlin und Brandenburg den ganzen Tag über ist es freundlich. Viel Sonne, ein paar lockere Quellwölkchen am Nachmittag. Die Höchstwerte 23 bis 26 Grad. Da sind wir noch nicht. Im Moment haben wir in Eberswalde 12, in Fürstenwalde an der Spree 17, in Berlin so 15 bis 17 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Brandenburg A10, östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Marzahn und Dreieck Barnim brauchen Sie an einer Tagesbaustelle etwa 20 Minuten Länge. A115, Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm. Baustellenstau zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee. Auch hier 20 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe sind die Straßen rund um den Hauptbahnhof gesperrt. Der Zugverkehr in Cottbus ist bis voraussichtlich 16 Uhr eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Treptow, Karlau und Fetschau. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie vor allem auf der A100 Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und Kaiserdamm und Richtung Neukölln zwischen Beuselstraße und Dreieck Funkturm. Auch auf der A111 staut es sich stadteinwärts ab Holzhauser Straße. Unser Programm auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
9.20 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie im Studio Stefan Ortwart. Guten Morgen. Er liebt nicht nur Kunst. Hasso Plattner gibt auch Geld für Bildung aus. Die Zukunft liegt ja bekanntermaßen in künstlicher Intelligenz und die bekommt einen eigenen Campus in Potsdam. Da kommt das gut an. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Der Präsident der Universität Potsdam, Günther, hat die geplante Millioneninvestition des Softwareunternehmers Hasso Plattner als beispielhaft bezeichnet. Die Stiftung des Milliardärs hat gestern angekündigt, dass sie auf dem Brauhausberg einen neuen Unicampus für bis zu 6.000 Studierende entwickeln will. Günther sagte im RBB 24 Inforadio, die Stiftung bringe nicht nur Geld ein, sondern auch Ideen.
Wir haben innerhalb weniger Wochen da ein tolles Paket vereinbart und natürlich war gestern ein ganz großer Tag für die Universität, aber ich denke auch für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, weil wir in den Bereichen Informatik, KI dadurch vorankommen, aber auch in anderen Bereichen und weil es zeigt, wie Partnerschaften zwischen öffentlichen Einrichtungen und privaten Mäzenen funktionieren können. Also eine Public-Private Partnership im besten Sinne.
Der Präsident der Uni Potsdam, Oliver Günther. Die Finanzlage der Kommunen steht im Mittelpunkt beim heutigen Kommunalkongress des Deutschen Städte- und Gemeindebunds in Berlin. Bundeskanzler Merz will mit Kommunalvertretern unter anderem darüber sprechen, wie die geplanten 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für die Länder eingesetzt werden sollen. Nach Ansicht des Städte- und Gemeindebunds muss die Handlungsfähigkeit der Kommunen gestärkt werden. Der Hauptgeschäftsführer Berghegger sagte im RBB 24 Inforadio, die Kommunen seien die erste Stelle, an der die Bürger in Kontakt mit dem Staat kommen. Wenn der Staat grundlegend funktioniere, sorge er damit für Vertrauen bei den Bürgern. Der neue Wehrbeauftragte des Bundestags Otte ist dafür, die Rückkehr zu einem verpflichtenden Wehrdienst vorzubereiten. Die Bundeswehr brauche deutlich mehr Personal. Man müsse umschalten können, wenn das freiwillige Modell nicht ausreiche, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Der Kommandeur der Heimatschutzdivision Henne erwartet, dass der Wehrdienst langfristig nicht ohne Pflichtelemente auskommt. Um bestimmte Infrastruktur schützen zu können, brauche es einfach mehr Soldatinnen und Soldaten, als derzeit zu bekommen seien, sagte der Generalmajor dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In Berlin wird heute ein Bericht vorgestellt, der sich mit der Kriminalität im Internet befasst. Das Lagebild zur Cyberkriminalität im vergangenen Jahr werden Bundesinnenminister Dobrindt und der Chef des Bundeskriminalamts Münch präsentieren. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Unter Cyberkriminalität fallen alle möglichen Straftaten, für die man Computer oder Netzwerke benutzt. Den größten finanziellen Schaden richtet dabei aber Ransomware an. Das heißt, Kriminelle verschlüsseln Daten zum Beispiel von Behörden oder Firmen und erpressen dann Lösegeld, um sie wieder freizuschalten. Im letzten Berichtsjahr lag der Schaden allein dadurch bei rund 16 Milliarden Euro. Das sind aber nur die gemeldeten Vorfälle. Das Bundeskriminalamt geht von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus. Zur Cyberkriminalität gehören aber zum Beispiel auch Identitätsdiebstahl, Cybermobbing und Stalking oder Onlinehandel mit Kindesmissbrauch oder Darstellungen davon.
Kamerun ist einem Bericht zufolge das Land, dessen interne Krisen weltweit am wenigsten medial und politisch beachtet werden. Zu dieser Einschätzung kommt die Hilfsorganisation Norwegian Refugee Council. Sie hat eine Rangliste über vernachlässigte Krisen auf der Welt erstellt. In Kamerun gäbe es insgesamt mehr als 1,1 Millionen Binnenvertriebene, ohne dass die Welt davon Notiz nehme. Zu den weiteren nicht beachteten Krisenstaaten gehören demnach Äthiopien, Mosambik und Burkina Faso. Grund für die Vertreibung sind unter anderem Gewalttaten, etwa durch die islamistische Terrorgruppe Boko Haram. Die Hilfsorganisation kritisiert, trotz des Leidens von Millionen strenge sich die internationale Gemeinschaft nicht an, die Not zu lindern. In Cottbus laufen die Vorbereitungen für die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren gerade, ob der Sperrkreis um den Fundort geräumt ist, wie eine RBB-Reporterin berichtet. Etwa 1.800 Menschen mussten am Morgen ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule liegen im Sperrkreis. Der Hauptbahnhof ist seit dem Morgen gesperrt. Auch der Bus- und Tramverkehr ist teilweise eingeschränkt. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war in der vergangenen Woche auf dem Gelände des neuen Bahnwerks gefunden worden. Falls alles nach Plan läuft, könnten nach Angaben der Stadt die Sperrungen am frühen Nachmittag aufgehoben werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute den ganzen Tag über freundlich, viel Sonne und lockere Quellwolken am Nachmittag, maximal bis zu 26 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 17 und in Dahlem 15 Grad, in Eberswalde 12 und in Fürstenwalde-Spree 17 Grad. Morgen erst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, 25 bis 29 Grad morgen. Die Zeit 9.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Immer wieder gibt es in Brandenburg Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere und nicht immer ist es einfach nur der höhere Zaun oder der Herdenschutzhund, der dagegen hilft. Ricardo Wittig und Fred Pilarski haben eine Schäferfamilie in der Uckermark kennengelernt, die im letzten Jahr besonders stark betroffen war. Die RBB-Reporter haben die Familie mehr als ein Jahr lang begleitet.
Ah, Shida, du atmest, ne? Ja, okay. Hier, leck mal die Nase. Ja, schön lecken. Ja.
Los. Schäferin Julia Kart sammelt neugeborene kleine Lämmer von der Weide ein und läuft mit ihnen und dem Muttertier zu einem Transporter. Mutterschafe und Lämmer kommen erst einmal in den sicheren Stall bei Angermünde, wo Julias Vater Jens Kart alles vorbereitet hat.
Lammzeit ist eigentlich mit Abstand die arbeitsintensivste Zeit in der Schäferei, wenn man viel Lämmer produzieren will. Aber es ist auch eine schöne Zeit.
Noch ein Jahr zuvor wollte Jens Kart alles hinschmeißen. Seine Lehrschäferei, die er in der sechsten Generation führt. März 2024. Ein Polizeihubschrauber kreist über einem Gelände nahe der Bahnstrecke Berlin-Stralsund. Zuvor hatten Wölfe eine von Jens Karts Schafherden aus der Umzäunung gejagt und auf die Gleise getrieben. Am Ende waren 16 Schafe totgebissen, vom Zug überfahren oder mussten von ihrem Leiden erlöst werden.
Man hat geschafft, jetzt die letzten 30 Jahre erfolgreich die Schafe zu bewirtschaften, aber jetzt kommen neue Situationen, wo man immer sagt, na dann eben nicht mehr.
Monate später kommen Julia und Jens Kart auf eine Winterkoppel und sehen ein totes Schaf auf dem plattgedrückten Weidezaun liegen. Andere schleppen sich mit schlimmen Verletzungen über die Weide.
Na komm, habt mal ganz ruhig.
Ich liebe ja meinen Beruf, aber es sind so Momente, die machen einen unheimlich traurig. Traurig, verzweifelt. Was das für Schmerzen sein muss, das kann man sich ja nicht vorstellen. Jetzt heißt es, Tiere einfangen und versuchen. Ich glaube nicht, dass wir die noch behandeln können, wenn die Bauchdecke offen ist.
Jens Kart versucht über eine Hotline des Landesumweltamts einen Rissgutachter oder einen Tierarzt zu bekommen, der die schwer verletzten Schafe von ihrem Leid erlösen darf. Vergeblich. Ihm selbst ist das auf der Weide verboten. Er muss sie erst auf den Hänger bekommen und in den heimischen Stall transportieren. Eine Quälerei.
Ja, ich weiß, tut dir weh. Komm, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Wir stehen jetzt in Zeitdruck, in Termindruck. Wir müssen jetzt agieren, reagieren. Und da hilft uns kein Mensch dabei. Wird auch nicht bezahlt. Die Tiere werden ersetzt, aber nicht die Arbeit, der Mehraufwand. Nee, ist nicht. Und das ärgert mich schon, ne?
Und dennoch werden sich Jens Kart und seine Tochter Julia in den kommenden Wochen auf den Weg machen und das Gespräch suchen. Mit Menschen aus Politik, Wissenschaft und Naturschutz. Darüber, wie die Herden besser geschützt werden können, aber auch darüber, wie und wo die Wölfe eigentlich leben in der Region. Als die Landrätin der Uckermark Anfang des Jahres zu einem sogenannten Wolfshearing lädt, sind Julia und Jens Kart dabei. Jens Kart darf über seine Sorgen sprechen und fühlt sich gehört.
Wenn Wölfe bei und nach erfolgreichen Übergriffen nicht schnell genug abgeschreckt werden, werden sie schnell zu Wiederholungstätern.
Besonders neugierig sind die Anwesenden auf Gregor Bayer, den neuen Staatssekretär im Landesagrarministerium. Bayer kündigt auf der Veranstaltung einen aggressiveren Kurs gegenüber den bis dahin streng geschützten Tieren an.
Und ich kann ankündigen, wir haben den festen Willen, das zu tun, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, nämlich entgegen der Situation, die wir heute haben, in ein aktives Bestandsmanagement der Wölfe einzusteigen. Es ist ganz einfach. Wer Wölfe haben will, muss ab und zu welche totschießen. Und genau dahin werden wir kommen. Vielen herzlichen Dank.
Das klingt erst einmal gut in den Ohren der Nutztierhalter im Saal. Aber Jens Kahrt sucht auch anderswo nach Antworten. Im Wildpark Schorfheide in Groß-Schönebeck trifft er Imke Heiter, die dort ein Informationszentrum aufgebaut hat und seit Jahrzehnten Wölfe im Gehege hält.
I love. Sind zwei hier drin, Ayla von Maya, beide 7. Da hinten ist er. Wölfchen.
Imke Heiter hat sich lange mit dem Sozialverhalten von Wölfen beschäftigt. Pauschale Abschussquoten, meint sie, könnten die Lage für Schäfer sogar noch gefährlicher machen als zuvor. Besonders, wenn Jäger einen Leitwolf erwischen.
Und wenn du eben kein erfahrenes Leittier mehr hast, der weiß, wie man Wildtiere reißt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die dann noch eher an Haustiere gehen. So ein Leitwolf ist ja oft der älteste, also ist nicht der mit der größten Klappe und den dicksten Muskeln, sondern in der Regel sind die erfahrensten Tiere, genau, in so einem Rudel.
Die erfolgreiche
und genau, und die einfach auch wissen, wie der Hase läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man die rausnimmt, also die wissen, wie es geht, dann braucht man sich ja nicht wundern, wenn die anderen das dann nicht können. Ne?
Also, oder was Neues erlernen, was uns vielleicht auch nicht passt.
Genau so.
Ne? Moin. Bild. Hallo. Jens Kahrt, genau. Da hat man erstmal ein Bild dazu. Herzlich willkommen.
Herrlicher Morgen.
Wetter habe ich bestellt.
Jens Kahrt hat sich auch mit dem Wolfsforscher Heiner Schumann verabredet, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Thünen-Institut für Waldökologie in Eberswalde. Schumann ist kein Wolfsromantiker. Es gäbe inzwischen Wölfe, die könnten mannshohe Zäune überspringen.
Ohne Problem. Aber erstens will niemand so eine Zäune und zweitens sind die auch nicht nötig. Wenn ein Wolf sowas macht, dann muss er totgeschossen werden. Aber dann muss man ihn auch kriegen. Das ist nicht die Regel. Wenn jeder Wolf so hoch springen würde, dann hätten wir keine Tierhaltung mehr. Das ist so.
Jens Kahrt fragt sich, ob seine Weidezäune überhaupt noch zum Schutz vor Wölfen taugen. Im Februar läuft er mit Zollstock und Spannungsmesser eine Koppel ab. Zuvor hatte es geschneit.
Noch fließt der Strom, aber wir haben die Befürchtung, wenn jetzt die Nächte noch kälter werden und der Boden gefriert, dass dann der Stromkreislauf nicht mehr gegeben ist.
Seinen stromgeladenen 90 cm Zaun hat Jens Kahrt vor 5 Jahren vom Land Brandenburg als Investition in den Herdenschutz gefördert bekommen. Ganz offensichtlich reicht er heute nicht mehr aus.
Das ist mir auch wichtig, dass man im Vorfeld spricht, welche Zaunsysteme eignen sich, welche nicht. Ne? Nicht einfach jetzt.
Mit Heiner Schumann will er über eine Idee sprechen. Ob man vielleicht neuralgische Punkte auf der Koppel findet, wo sich der zusätzliche Einsatz einer Überwachungskamera lohnt.
Also man kann sich das Geld oder den Aufwand oder was auch immer für die Kamera sparen und sagen, ja, selbst wenn wir es nicht wissen. Und selbst wenn die Kamera dreimal da und dreimal da anzeigt. Aber ja, Wölfe sind da. Und die sind überall und jederzeit da, egal wo und egal zu welcher Uhrzeit, in ganz Deutschland ist jederzeit mit dem Wolf zu rechnen.
Anfang April fährt ein Geländewagen mit Anhänger den steilen Oderdeich bei Luno herunter. Normalerweise ist das verboten, heute gibt es eine Ausnahme. Auf der Pritsche und im Hänger des Geländewagens liegt Material für einen neuartigen Weidezaun. Die Verwaltung des Nationalparks Unteres Odertal hat ihn angeschafft. Leichter aufzustellen und sicherer gegen Wölfe soll er sein. Jens Kahrt darf ihn mit seinen Kollegen ausprobieren.
Also ich will nicht gleich hochloben, aber macht erstmal einen guten Eindruck.
Ein paar Tage später stürmen die ersten Schafe von einem Fahrzeughänger aus auf die neu eingezäunte Weide. 4 Wolfsrisse gab es allein hier im letzten Jahr. Während Kahrts Kollegen an anderen Orten Herdenschutzhunde einsetzen, kommt das für Jens Kahrt hier nicht in Frage. Nicht am vielbefahrenen Oder-Neiße-Radweg, wo auch viele Touristen mit Hunden unterwegs sind.
Es ist eben dieser Spagat zwischen Landwirtschaft und Tourismus, ne, der hier stattfindet. Und letztendlich sind richtig gute Herdenschutzhunde auch nicht zu unterschätzen. Sie können aggressiv sein. Nicht jeder kann mit Herdenschutzhunden umgehen. Ne, und da entsprechend auch Personal zu haben wir nicht.
Anfang Mai läuft Jens Kahrt über seine Koppel. Noch sind viele Fragen ungelöst. Ob es vom Land noch Geld für einen neuen Zaun gibt, ob der inzwischen reduzierte Schutzstatus für den Wolf tatsächlich eine Wirkung hat.
Und eigentlich kann man sagen, wir haben uns auf den Weg gemacht, um einen neuen Weg oder einen Weg zu finden, wie es weitergeht. Wenn ich mich gerade hier so laufen sehe, ich sehe erstmal nichts am Horizont, aber in der Hoffnung, hinterm Horizont geht's weiter.
Seinen Betrieb aufgeben will er vorerst nicht mehr.
Fred Pilarski und Ricardo Wittig, Wölfe, Wut und Weidezäune, so heißt die längere Fernsehreportage dazu, die Sie heute Abend um 20.15 Uhr im RBB sehen können.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Schönes Thema, Urlaubsgeld. Die meisten Beschäftigten bekommen es in diesen Wochen ausgezahlt, meist im Juni oder Juli allerdings. Viele warten offenbar vergeblich darauf. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion, wie kann das denn sein?
Naja, es gibt in Deutschland keinen gesetzlichen Anspruch auf Urlaubsgeld. Das ist eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers vereinbart. Meistens wird dieser Anspruch in Tarifverträgen. Die meisten Betriebe, vor allem in Ostdeutschland, die unterliegen allerdings nicht der Tarifbindung. Die Konsequenz ist dann klar, es gibt keinen Tariflohn und es gibt eben auch kein Urlaubsgeld.
Heißt Urlaub in Balkonien, die meisten gehen beim Urlaubsgeld leer aus.
Ja, es gibt eine aktuelle Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung. Und nach den Ergebnissen bekommen nur 44%, das heißt also nicht mal die Hälfte aller Beschäftigten in der Privatwirtschaft, Urlaubsgeld. Ausgewertet wurden dazu die Löhne von insgesamt 67.000 Beschäftigten im Zeitraum zwischen dem Mai des Vorjahres und April in diesem Jahr, also doch ziemlich aktuelle Daten.
Und wo hängt's beim Urlaubsgeldanspruch besonders?
Naja, das entscheidende Kriterium ist, gibt's einen Tarifvertrag oder gibt's den nicht? In tarifgebundenen Unternehmen der Privatwirtschaft bekommen 72% Urlaubsgeld ausgezahlt. In Betrieben ohne Tarifvertrag sind's nur noch 34%. Also zwei Drittel der Firmenchefs drücken sich dort um die Zahlung. Dazu kommt, dass in tarifgebundenen Firmen das Lohnniveau insgesamt höher ist. Beschäftigte stehen dort nicht nur beim Urlaubsgeld, sondern insgesamt besser da. Grundsätzlich gilt auch, Großunternehmen, die zahlen in der Regel Urlaubsgeld, kleinere Firmen, naja, eher weniger. Und es gibt dazu noch ein deutliches Ost-West-Gefälle. 46% der Beschäftigten in Westdeutschland, die bekommen Urlaubsgeld, aber im Osten eben nur noch ein Drittel.
Wer Urlaubsgeld bekommt, kann sich also zu den Glücklichen zählen, ein Privileg?
Naja, das kommt drauf an, da muss man genauer hinschauen. Für die Beschäftigten in der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern gibt's nämlich ganze 186 Euro für den Urlaub obendrauf. In der kunststoffverarbeitenden Industrie in Westfalen-Lippe sind's dann hingegen schon mal knapp 3000 Euro. Dünne sieht's bei Hotels und Gaststätten aus. In Bayern, da gibt's 240 Euro Sonderzahlung. In Sachsen sind's nur noch 195 Euro. Also große Sprünge sind damit eher nicht möglich.
Sagt Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Es ging ums Urlaubsgeld und Sie haben's gehört, da ist die Spanne ziemlich, ziemlich breit. Herzlichen Dank. Wir schauen aufs Wetter in Berlin und Brandenburg. Heute ist es freundlich mit viel Sonne. Es gibt ein paar lockere Quellwölkchen am Nachmittag. Die Höchstwerte 23 bis 26 Grad. Im Moment haben wir 14 in Perleberg, in Cottbus 18, in Berlin so 17, 18 Grad. Wie sieht's morgen aus? Da geht's freundlich los. Im Verlauf dann dickere Wolken und hier und da auch mal ein bisschen kräftiger Regen oder sogar Gewitter. Die Höchstwerte morgen 25 bis 29 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Vorsicht in Brandenburg auf der A10, südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. In der Ausfahrt Genshagen steht ein defektes Fahrzeug. Östlicher Ring Richtung Dreieck Barnim zwischen Marzahn und Dreieck Barnim brauchen Sie an einer Tagesbaustelle etwa 20 Minuten länger. Und auf der westlichen A10 zwischen Großkreuz und Leest in beiden Richtungen Stau an einer Baustelle 10 Minuten Verzögerung. A115, Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm, ebenfalls 10 Minuten Verzögerung zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee an der Baustelle. Stadtverkehr Cottbus, wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe sind die Straßen rund um den Hauptbahnhof gesperrt. Der Zugverkehr in Cottbus ist voraussichtlich bis 16 Uhr eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Drebkau, Karlau und Fetschau. Und in Berlin brauchen Sie Geduld, vor allem auf der A100 Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und Kaiserdamm und der A111 stadteinwärts vor dem Dreieck Charlottenburg. Unser Programm auch im Livestream auf rbb24-inforadio.de.
Es wird 9.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Auschwart. Guten Tag. Manche Superreiche sammeln Autos, fliegen in den Weltraum zum Spaß oder shoppen auf der ganzen Welt. Nicht so SAP-Gründer Hasso Plattner, der investiert in Potsdam. Künstliche Intelligenz soll einen eigenen Campus bekommen. Kommt ziemlich gut an in der Stadt. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Der Präsident der Universität Potsdam, Günther, hat die Bedeutung der geplanten Millioneninvestitionen des Softwareunternehmers Plattner hervorgehoben. Das sei nicht nur wichtig für die Uni Potsdam, sondern für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, sagte Günther im RBB 24 Inforadio. Dadurch komme man unter anderem im Bereich künstliche Intelligenz voran. Günther betonte, die Zusammenarbeit mit dem Hasso-Plattner-Institut zeige, wie öffentlich-private Partnerschaften funktionieren können. Die Stiftung des Milliardärs will in den nächsten 10 Jahren auf dem Brauhausberg in Potsdam einen neuen Campus für bis zu 6.000 Studierende entwickeln. Zugleich soll der HPI-Standort in Griebnitzsee erweitert werden. Die Finanzlage der Kommunen steht im Mittelpunkt beim heutigen Kommunalkongress des Deutschen Städte- und Gemeindebunds in Berlin. Bundeskanzler Merz wird mit Kommunalvertretern darüber diskutieren, wie die geplanten 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für die Länder eingesetzt werden sollen. Der Städte- und Gemeindebund fordert, die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu stärken. Das wirke auch gegen Politikverdrossenheit, sagte der Hauptgeschäftsführer Berghegger im RBB 24 Inforadio.
Wir vor Ort in den 11.000 Städten und Gemeinden in diesem Land, wir sind doch die Stelle, an der der Bürger den ersten Kontakt mit dem Staat hat, an der Vertrauen entsteht oder Vertrauen auch belastet werden kann. Und wenn Staat in irgendeiner Form grundlegend funktioniert, dann habe ich doch auch mehr Respekt vor dem Staat. Und dann wächst auch wieder Vertrauen, und das wollen wir, glaube ich, alle. Und dann kann sich dieser Vertrauensvorschuss auch nach oben in andere Ebenen wieder durchziehen.
Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, André Berghegger. Der neue Wehrbeauftragte des Bundestags, Otte, ist dafür, die Rückkehr zu einem verpflichtenden Wehrdienst vorzubereiten. Die Bundeswehr brauche deutlich mehr Personal. Man müsse umschalten können, wenn das freiwillige Modell nicht ausreiche, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Der Kommandeur der Heimatschutzdivision Henne erwartet, dass der Wehrdienst langfristig nicht ohne Pflichtelemente auskommt. Um bestimmte Infrastruktur schützen zu können, brauche es einfach mehr Soldatinnen und Soldaten, als derzeit zu bekommen sein, sagte der Generalmajor dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt heute darüber, ob Banken unzulässige Kontogebühren zurückzahlen müssen. Dabei geht es um eine Klage der Verbraucherzentralen gegen die Berliner Sparkasse. Michael Ernst, RBB 24.
Der Bundesgerichtshof muss sich mit der Frage beschäftigen, unter welchen Voraussetzungen betroffene Verbraucher Anspruch auf eine Rückzahlung von Gebühren haben, die unwirksam waren. Und ab wann solche Ansprüche verjähren. Bei der Berliner Sparkasse gab es eine Klausel, nach der die Zustimmung der Kunden zu einer Änderung der Kontogebühren automatisch als erteilt galt, wenn sie nicht innerhalb einer bestimmten Frist widersprachen. Dass eine solche Klausel unwirksam ist, hatte der BGH schon in einem Urteil festgestellt. Der jetzigen Klage haben sich fast 1200 Kunden angeschlossen.
In Südkorea wird heute ein neuer Präsident gewählt. Letzte Umfragen vor der Wahl sahen den linksliberalen Kandidaten Lee mit deutlichem Abstand vorn. Die Abstimmung gilt als Richtungsentscheidung. Aus Seoul, Thorsten Ifland.
Die Südkoreaner wählen nicht nur ein neues Staatsoberhaupt, sondern geben auch ihr Urteil über das chaotische vergangene halbe Jahr ab. Der abgesetzte Präsident Yoon hatte im Dezember im Zuge eines Haushaltsstreits das Kriegsrecht verhängt. Es kam zu massiven Protesten. Im April wurde Yoon schließlich seines Amtes enthoben. Das Land ist weiterhin stark gespalten in beide politische Lager. Auch der Tonfall im Wahlkampf war sehr polarisierend. Südkoreas wirtschaftliche Situation, die hohen Preise, besonders für Wohnraum, sind innenpolitisch das drängendste Problem. Außenpolitisch ringt das Land nach Monaten ohne Führung um eine Antwort auf Donald Trumps Zollpolitik und das Atomprogramm Nordkoreas. Insgesamt sind mehr als 44 Millionen Südkoreanerinnen und Südkoreaner wahlberechtigt.
Ein Erdbeben hat am Morgen den Südwesten der Türkei erschüttert. Der Erdstoß in der Region um den Urlaubsort Marmaris hatte eine Stärke von 5,8. Annähernd 70 Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt. Eine Jugendliche kam ums Leben, nachdem sie wegen des Bebens eine Panikattacke erlitten hat. Die Türkei liegt in einer seismisch aktiven Zone und wird immer wieder von Erdbeben erschüttert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken. Am Nachmittag maximal 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 17 und in Adlershof 18 Grad, in Perleberg 14 und in Cottbus 18 Grad. Morgen erst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, 25 bis 29 Grad. Die Zeit 9.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Oswald. Guten Tag. Das ist ein Rückschlag für Bundesinnenminister Dobrindt. CSU, gestern hat das Berliner Verwaltungsgericht entschieden, dass die Zurückweisung von drei Somaliern rechtswidrig war. Bevor man sie wieder hinter die Grenze bringt, hätte man prüfen müssen, welches Land für die drei Migranten zuständig ist. So sieht es das Europarecht vor und sich auf den Artikel 72 zu berufen, also eine nationale Notlage als Begründung für die Zurückweisungen heranzuziehen, das ist nicht rechtens, so hat es das Berliner Gericht entschieden. Die Opposition fühlt sich von diesem Urteil jetzt natürlich bestätigt. Grüne und Linke hatten immer wieder betont, dass sie das Vorgehen an der Grenze für rechtswidrig halten. Entsprechend scharf hat Britta Hasselmann, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, heute Morgen in der ARD die Bundesregierung kritisiert.
Merz und Dobrindt sind mit ihrem nationalen Alleingang auf der ganzen Linie gescheitert. Und ja, es geht hier um eine Entscheidung zu Einzelfällen, aber eigentlich ist diese Entscheidung sehr grundsätzlich im Hinblick auf die Anwendung des Artikel 72. Wir haben als Grüne immer gesagt, es ist europarechtswidrig. Wir halten das auch mit unserem nationalen Recht nicht in Einklang. Mhm. Und deshalb kann diese Anordnung auch keinen Bestand haben.
Mit anderen Worten, Britta Hasselmann ist der Meinung, dass Bundesinnenminister Dobrindt jetzt die pauschalen Zurückweisungen an der Grenze rückgängig machen muss. Dobrindt selbst sieht das anders. Der CSU-Politiker hat schon angekündigt, dass Migranten auch weiter an der Grenze zurückgewiesen werden. Das hat Kanzleramtschef Thorsten Frey von der CDU gestern bei RTL direkt nochmal bestätigt. Folgendes hat er zu dem Urteil gesagt.
Wir werden darauf reagieren, weil wir haben es mit einer Eilentscheidung zu tun, bezogen auf drei Somalier, die am 9. Mai am Bahnhof in Frankfurt-Oder aufgegriffen worden sind. Also nicht auf der Grenzlinie, sondern hinter der Grenzlinie. Und deswegen muss man sich die Rahmenbedingungen noch mal genau anschauen.
Thorsten Frey von der CDU scheint das also eher für eine Einzelfallentscheidung und weniger für eine Grundsatzentscheidung zu halten. Das hat er gestern in der Sendung RTL direkt durchblicken lassen. Mit den Zurückweisungen soll es also einfach weitergehen. Nur ist das nach dem Urteil des Berliner Gerichts überhaupt so einfach möglich? Das wollten wir heute Morgen von unserer Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz wissen. Unsere Moderatorin Angela Ulrich hat sie gefragt, ob Bundesinnenminister Dobrindt das Gerichtsurteil wirklich ignorieren kann.
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also Dobrindt hat gestern Abend für einige Verwirrung gesorgt, weil er gesagt hat, Zitat, wir streben das Hauptsacheverfahren an. Und an der Stelle wird es juristisch schwierig, weil ein Hauptsacheverfahren ist in diesem konkreten Fall unwahrscheinlich. Laut Gericht sind die Beschlüsse unanfechtbar und ein Hauptsacheverfahren wäre nur möglich, wenn die Betroffenen das anstrengen, also die drei Menschen aus Somalia. Und die wiederum, die dürften an einer Fortführung überhaupt gar kein Interesse haben, weil die haben ihre Ziele ja schon erreicht im Eilverfahren. Diese Aussagen von Dobrindt haben gestern Abend viele irritiert. Manche unterstellen ihm, die Sachlage nicht zu kennen. Und wir haben gestern Abend noch dazu das Innenministerium um Erklärung, um Stellungnahme gebeten. Aber bisher gab es dazu keine Rückmeldung.
Der Kanzleramtsminister Frey, der hat aber auch noch mal gesagt, ja, wir werden da so weitermachen. Das heißt, man wird neuerliche Verfahren, neuerliche Urteile abwarten als Bundesregierung. Ist ja schon spannend.
Das ist gut möglich und viele juristische Beobachter rechnen damit, dass in den nächsten Tagen und Wochen auch weitere jeweils Einzelfallentscheidungen dazu kommen. Ja.
Das Gericht hat ja seine Entscheidung damit begründet, dass die Bundesregierung sich eben nicht auf eine nationale Notlage berufen könne, wie sie es tut, um EU-Recht in dem Falle dann mit der Zurückweisung von Asylgesuchen zu missachten. Ist das Wasser auf die Mühlen der Opposition, zumindest von Grünen und Linken?
Ja, definitiv. Also aus der Opposition kommt überaus deutliche Kritik. Die Grünen fordern Dobrindt unter anderem auf, seine Anordnung unverzüglich zurückzuziehen. Die Linke geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert seinen Rücktritt, weil er mit Ansage geltendes Recht gebrochen habe.
Koalitionspartner SPD ist ja mit dieser Migrationspolitik von Dobrindt auch nicht wirklich glücklich. Könnte das auch zum internen, zum Koalitionsknatsch führen? Wie schätzt du das ein?
Ja, die SPD kritisiert im Moment sehr zurückhaltend, aber von verschiedenen Stellen kommt ein bisschen Kritik. Und dazu muss man vielleicht auch wissen, die Vorgängerregierung hatte ja Zurückweisungen an den Grenzen juristisch ausführlich prüfen lassen, als das Innenministerium noch unter SPD-Führung stand. Und sie ist dann anscheinend aus guten Gründen zu dem Ergebnis gekommen, das nicht zu machen. Und vor diesem Hintergrund kann ich mir schon gut vorstellen, dass das zu Knatsch führen kann, wenn vielleicht zuerst auch hinter den Kulissen.
Die Bundespolizei ist jetzt in einer auch ein bisschen schwierigen Lage, wenn sie weiter zurückweisen soll. Laut Dobrindt beklagt juristische Unklarheit. Wie geht's da weiter?
Also es gilt erstmal die Anweisungen des Innenministers. Aber ja, das stimmt, die Gewerkschaft der Polizei, GdP, die sieht sich jetzt in ihrer Skepsis bestätigt durch die Gerichtsentscheidung. Die verweisen darauf, dass man von Anfang an gesagt habe, dass die jetzt eingeführte Verfahrensweise juristisch stark umstritten sei. Das hat der Vorsitzende des Bereichs Bundespolizei gesagt, Andreas Roßkopf heißt er. Und er befürchtet, dass seine Kolleginnen und Kollegen in eine schwere Lage gebracht werden und hat zu unserem ARD-Hauptstadtstudio gesagt, es brauche halt einfach klare rechtliche Aufklärung. Nur dann könne die Polizei vor Ort halt auch sauber arbeiten.
Insgesamt kommen ja sowieso schon weniger Asylsuchende nach Deutschland, aber eben vor allen Dingen wegen besserem EU-Außengrenzschutz und gemeinsamen Flüchtlingsabkommen. Setzt die Bundesregierung das jetzt aufs Spiel mit ihrer alleine Grenzendicht-Politik?
Das kann gut sein. Also es gab ja unmittelbar, nachdem das losging mit den Zurückweisungen, Kritik von einigen Nachbarländern, die war deutlich. Und da sind sich, glaube ich, auch viele einig, dass man in diesen Fragen, wenn es um Migration geht, eben auch nur gemeinsam auf europäischer Ebene zu einer Lösung kommen kann. Weder hatte die Bundesregierung mit allen Nachbarländern im Vorfeld das Gespräch gesucht, noch in diesen Fragen zusammengearbeitet. Und da kann ich mir vorstellen, da kommt auch noch lautere Kritik aus der EU.
So die Einschätzung von Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz. Mit ihr hat meine Kollegin Angela Ulrich gesprochen. Und wir schauen zu uns in die Region. Am Cottbusser Hauptbahnhof bewegt sich aktuell nichts. Der Grund, eine Weltkriegsbombe muss entschärft werden. Unsere rbb24-Reporterin Aline Lepsch hat sich den Sperrkreis rund um den Cottbusser Hauptbahnhof angeschaut und uns vorhin berichtet, wie es da aussieht.
Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel ruhiger um den Cottbusser Hauptbahnhof als normal. Das ist ja eigentlich der größte Personenbahnhof Brandenburgs mit 12.000 Reisenden pro Tag. Und jetzt ist gar keiner da. Das ist auch gut so. Die Straßen sind mit Schildern und Pylonen abgesperrt. 50 Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind seit so einer halben, dreiviertel Stunde unterwegs und prüfen, ob eben auch wirklich alle Menschen aus diesem Sperrkreis raus sind. Das soll noch bis 10 andauern. Insgesamt 1.800 Menschen müssen ihre Wohnungen und ihren Arbeitsplatz verlassen und 239 Menschen auch ihr Hotelzimmer. Im Hotel direkt am Bahnhof wurde nämlich um 8 Uhr dann schon an jedes Zimmer geklopft und mit Checklisten wirklich kontrolliert, ob wirklich alle raus sind. Hotelmanager Michael Waldbrunner, der rechnete aber heute Morgen schon nicht damit, dass da überhaupt noch viele drin sein werden.
Die Gäste haben beim Check-in auch noch einmal eine detaillierte Information bekommen, was sie nicht vergessen sollten, zum Beispiel das Auto in der Tiefgarage oder irgendwelche Medikamente, die sie während des Tages benötigen, dass eben während des Tages kein Zugang zum Hotel besteht.
Die meisten sind aber tagsüber eh unterwegs und waren heute Morgen auch recht entspannt, als ich sie vor der Tür angesprochen habe.
Das ist so wie jeder Morgen. Wir sind erst einmal aufgestanden, Frühstück gegessen und fahren gleich zur Arbeit.
Es war sehr voll beim Frühstück. Das war das Einzige, was ich gemerkt habe. Ich bin beruflich hier unterwegs. Ich muss den ganzen Tag arbeiten. Also mich betrifft das gar nicht.
Wir haben Programm, also dann fällt das nicht so auf. Dann brauchen wir nicht im Hotel sein.
Ich bin das gewohnt. Ich komme an für sich aus Köln. Da wird dauernd was entschärft.
Hier in Cottbus ist es eine 250 Kilogramm Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die bei Bauarbeiten am neuen Bahnwerk gefunden wurde. Cottbus Pressesprecherin Gabriele Bogatsch noch einmal zu den bekannten Details.
Wir wissen, dass die Bombe zwei Zünder hat und es wird als erstes mal probiert, die Zünder abzuschrauben und vor Ort zu sprengen. Es ist nicht möglich, die Bombe vor Ort zu sprengen, das wissen wir auch. Und ob dann noch andere Technik notwendig ist, das entscheiden die Menschen vor Ort.
Insgesamt sind 200 Kräfte im Einsatz hier und der Plan ist, dass die Bombe so bis 14, 15 Uhr unschädlich gemacht ist und dann auch der Sperrkreis relativ schnell aufgehoben werden kann.
Wenn also alles gut geht, kann man zum Feierabend auch wieder über den Cottbusser Hauptbahnhof nach Hause kommen. Soweit die Informationen von unserer rbb24-Reporterin Aline Lepsch.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Coco Rosie, eine Band aus zwei Schwestern, die in den USA aufgewachsen sind und mittlerweile 8 Alben zusammen veröffentlicht haben. Doch der Weg bis dahin war alles andere als geradlinig. Als junge Erwachsene verlieren sie sich aus den Augen, finden sich aber nach 10 Jahren in Paris wieder zusammen. Gestern Abend waren Coco Rosie im Silent Green in Berlin-Wedding zu Gast und haben einen experimentellen Konzertabend veranstaltet, wie Konzertreporter Hendrik Schröder berichtet.
Vier Streicherinnen und Streicher kommen zuerst mal auf die Bühne. Weiß geschminkte Gesichter, Abendgarderobe, vampirhaft sehen die aus, wie gerade aus der Gruft geklettert. Dann ein Typ mit Baseballkappe, der sich hinter ein Arsenal von Kisten und Kästchen stellt, die allesamt schräge Sounds machen. Und zum Schluss ein Schlagzeuger, der stoisch und bescheiden am Rand den ganzen Rummelbums nach vorne treibt und zusammenhält. So ist die Bühne bereitet für Sierra und Bianca Cassidy alias Coco Rosie, die sodann unter großem Jubel in völlig schrägen Outfits auf die Bühne kommen. Bianca trägt ein rotes Spitzenoberteil und dazu eine Art Tütü, das aussieht wie eine aufgeplatzte Banane in Bunt. Sierra hat sich für eine weiße Smokingjacke, eine Kapitänsmütze und eine riesige weiße Sonnenbrille entschieden, über ihren sonst nackten Brüsten nichts als ein Streifen schwarzes Klebeband. Das Outfit ist wichtig bei Coco Rosie, denn das ist ja kein normales Konzert eines normalen Duos, das ist ja mehr Theater oder Zirkus. Nie gehen die beiden aus ihren Rollen raus, wanken puppenhaft oder wie Roboter über die Bühne, verfremden ihre Stimmen mit kleinen Effektkästen, die an ihre Mikroständer geschraubt sind, oder loopen die Stimmen, sodass man hier und da denkt, ist das überhaupt live? Aber das ist gar nicht die Frage, denn es geht bei Coco Rosie nicht um Authentizität, sondern um Performance und natürlich um die Musik, die aus kleinen Samples oder dickeren Beats besteht, aus einem gehackten Cello oder einer süßen Geige, nacheinander oder alles gleichzeitig. Und es geht natürlich um die Texte. Texte gegen das Heiraten zum Beispiel oder gegen Besitz oder für die Liebe, die Freundschaft, die Schwesternschaft. Texte, die das Publikum an diesem Abend allerdings selten inbrünstig mitsingt. Dafür haben Coco Rosie mit insgesamt 8 Alben in rund 20 Jahren auch einfach zu viele Songs veröffentlicht. Und dafür ist das alles auch zu arty. Und obwohl das Silent Green mit fast 1000 Leuten, die alle sehr kulturaffin und nicht wenige betont unschick aussehen, ausverkauft ist und alle jubeln und staunen und klatschen, Coco Rosie sind live eher was für den Kopf als für den Körper. Große Kunst, klug, fordern, vielschichtig und auch ganz schön anstrengend auf die Dauer. Aber naja, wer hat gesagt, dass es immer leicht sein muss?
Coco Rosie, gestern auf der Bühne im Silent Green in Berlin-Wedding und Hendrik Schröder war mit dabei.
RBB 24 Inforadio im Gespräch.
Was heißt heute Ostdeutsch? Was Westdeutsch? Für die einen prägende Lebenserfahrung, für die Jüngeren oft nur ein Begriff ohne Gefühl. Wie haben sich Identitäten seit der Wende verändert? Und was bleibt? Wo steht Ostdeutschland 35 Jahre nach der Einheit? Darüber diskutiert Harald Asel mit seinen Gästen heute um 18 Uhr in der Bundesstiftung Aufarbeitung. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg, heute den ganzen Tag über freundlich. Das heißt viel Sonne, ein paar lockere Quellwölkchen am Nachmittag. Die Höchstwerte 23 bis 26 Grad. Im Moment haben wir zwischen 14 und 18 Grad. Wie sieht's morgen aus? Da geht's freundlich los. Im Verlauf dann kommen dickere Wolken. Und es gibt auch zum Teil kräftigen Regen und auch mal Gewitter. Die Höchstwerte morgen 25 bis 29 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Brandenburg A10, nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Am Dreieck Pankow steht ein defekter Bus. Bitte Vorsicht am Dreieck Pankow. Östlicher Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Marzahn und Dreieck Barnim brauchen Sie an einer Tagesbaustelle etwa 10 Minuten länger. A115, Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm, ebenfalls 10 Minuten länger dauert es zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee an der Baustelle. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe sind die Straßen rund um den Hauptbahnhof gesperrt. Der Zugverkehr in Cottbus ist bis voraussichtlich 16 Uhr eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Drebkau, Karlau und Vetschau. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie vor allem auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Es stockt aber auch im Wedding rund um die Kreuzung See- und Müllerstraße und in Friedrichshain und Treptow vor der Elsenbrücke.
10 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Wir sind im Studio, Stefan Aufrath, guten Tag. Die Eilmeldung kam vor einer halben Stunde und sie betrifft die Niederlande. Da ist die Regierung geplatzt. Eine der vier Parteien verlässt das Regierungsbündnis. Gehalten hat es nicht mal ein Jahr. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die niederländische Regierungskoalition ist im Streit über die Asylpolitik zerbrochen. Der Rechtspopulist Wilders hat erklärt, dass seine Freiheitspartei PVV das Vier-Parteien-Bündnis umgehend verlässt. Aus Den Haag, Ludger Katzmierzak.
Geert Wilders hat hochgepokert und ist krachend gescheitert. Seinen Koalitionspartnern hat er die Pistole auf die Brust gesetzt. Sie sollten einen 10-Punkte-Plan zur Verschärfung der Asyl- und Zuwanderungspolitik unterzeichnen. Wilders wollte die Grenzen für alle Asylbewerber schließen und Flüchtlinge aus Syrien sofort zurück in ihre Heimat schicken. Dagegen sei nichts einzuwenden, so die konservativ-liberale VVD, die Zentrumspartei NSC und die Bauernpartei. Unterschreiben wollten die drei aber nichts. Ihr Argument, das stünde doch fast alles schon in der Koalitionsvereinbarung. Doch bislang waren die meisten Vorhaben der Ministerin an niederländischen oder europäischen Regeln und Gesetzen gescheitert.
Die Finanzlage der Kommunen steht im Mittelpunkt beim heutigen Kommunalkongress des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Berlin. Gerade spricht Bundeskanzler Merz zu den Vertretern der Kommunen. Bei dem Treffen will Merz mit ihnen darüber beraten, wie die geplanten 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für die Länder eingesetzt werden sollen. Nach Ansicht des Städte- und Gemeindebunds muss die Handlungsfähigkeit der Kommunen gestärkt werden. Der Hauptgeschäftsführer Berghegger sagte im RBB 24 Inforadio, die Kommunen seien die erste Stelle, an der die Bürger in Kontakt mit dem Staat kommen. Wenn der Staat grundlegend funktioniere, sorge er damit für Vertrauen bei den Bürgern. Der neue Wehrbeauftragte des Bundestags, Otte, ist dafür, die Rückkehr zu einem verpflichtenden Wehrdienst vorzubereiten. Die Bundeswehr brauche deutlich mehr Personal. Man müsse umschalten können, wenn das freiwillige Modell nicht ausreiche, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Der Kommandeur der Heimatschutzdivision Henne erwartet, dass der Wehrdienst langfristig nicht ohne Pflichtelemente auskommt. Um bestimmte Infrastruktur schützen zu können, brauche es einfach mehr Soldatinnen und Soldaten, als derzeit zu bekommen seien, sagte der Generalmajor dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Präsident der Universität Potsdam, Günther, hat die Bedeutung der geplanten Millioneninvestition des Softwareunternehmers Plattner hervorgehoben. Das sei nicht nur wichtig für die Uni Potsdam, sondern für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, sagte Günther im RBB 24 Inforadio. Dadurch komme man unter anderem im Bereich künstliche Intelligenz voran.